Wir erleben zurzeit in Teilen der ganzen Welt eine gewisse Auflehnung gegen das sogenannte politische Establishment. Zu Recht oder zu Unrecht. Es herrscht in vielen Ländern ein Misstrauen, ein Unmut gegen die politisch einflussreiche Oberschicht, gegen eine gewisse Elite, von der man das Gefühl hat, sie können die Entscheidungen auf politischer Ebene manipulieren, steuern, beeinflussen. Viel zu häufig und gewöhnlich scheinen sich finanzstarke Familien und elitäre gesellschaftliche Schichten die Politik zu ihren Gunsten machen zu können. So, dass der Großteil des Volkes eigentlich benachteiligt oder sogar ausgenutzt wird. Sie selbst aber davon profitieren. Diese Skepsis oder dieses Misstrauen, das befördert jetzt gerade in diesen Zeiten so viele Parteien und Bewegungen, die mit großen Schlagworten und reißerischen Parolen versprechen, sie können gegen dieses politische Establishment, gegen dieses politische System in ihren Machtverhältnissen vorgehen. Sie können für mehr Gerechtigkeit sorgen. Aufruhr gegen das politische Establishment. Das ist eines der größten Themen hier in Europa, in Amerika und auch darüber hinaus. Teilweise wegen den neu gewählten Staatsmännern, teilweise wegen den Wahlen, die noch bevorstehen. Die Nachrichten sind in diesen Tagen voll. Das Phänomen, die Sache selbst, ist aber schon sehr alt. Nicht zuletzt im ersten Jahrhundert, zur Zeit Jesu, da gab es auch in Judäa viele politische Unruhen. Und zwar aus genau dem gleichen Grund. Die Römer, die hatten Israel völlig erobert. Die Gebiete Israels standen unter römischer Herrschaft. Daran gab es nichts zu rütteln. Doch unter den Juden gab es Männer, die schafften es, sich ganz gekonnt ein Höchstmaß an politischem Einfluss zu erringen. Sie waren zwar den römischen Statthaltern untertan, aber sie hatten doch im jüdischen Volk das Sagen und hatten sogar Einfluss auf die Entscheidungen der römischen Statthalter. Der Bereich für den größten Einfluss auf das jüdische Volk war die Religion. War der Glaube. Und das höchste Amt im Judentum, das höchste geistliche Amt, war das des hohen Priesters. Wer also Hohepriester war, der hatte wirklich großen Einfluss. Er hatte eine große Wirkung auf das jüdische Volk. Und damit auch einen großen Einfluss auf die politischen Verhältnisse. In dem Amt des Hohenpriesters bestand damals die Möglichkeit, selbst unter römischer Herrschaft viele Privilegien zu finden und großen Einfluss zu haben auf das politische Geschehen dort in dem Ort. Kein Wunder, dass dieses Amt des Hohenpriesters sehr im Fokus stand. Es war sehr umkämpft. Viele wollten in dieses Amt hinein, um dann ihre Machtposition zu festigen. Wer ist der wahre Hohepriester? So ist darum die Predigt heute Morgen überschrieben. Wer ist der wahre Hohepriester? In unserer Serie durch das Johannesevangelium befinden wir uns im 18. Kapitel. Und wir lesen heute Johannes Kapitel 18, die Verse 12 bis 24. Die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wehrten sich. Jesus aber stand auch bei ihnen und wehrte sich. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gibt Zeugnis von ihm schlecht. Wenn aber recht, was schlägst du nicht? Annas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem hohen Priester. Wir haben nun schon häufiger erfahren, dass Johannes so einige Begebenheiten, uns von einigen Begebenheiten berichtet, die wir nicht in den anderen drei Evangelisten, die in den Evangelien finden. Zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. Oder die Begegnung mit Nikodemus. Oder auch die Auferweckung des Lazarus. Und auch diese erste Anhörung Jesu nach seiner Gefangennahme, die finden wir nur bei Johannes. Ich glaube, Johannes gibt selbst eine Begründung dafür. Es gab nämlich nur zwei Jünger, die überhaupt nach der Gefangennahme mit etwas Abstand Jesus gefolgt sind. Petrus und noch ein anderer Jünger, schreibt Johannes. Im Johannesevangelium, wer mal aufmerksam betrachtet, der erkennt, siebenmal kommt ein Jünger vor im Johannesevangelium, der nicht namentlich genannt wird. Er wird beschrieben als der Jünger, den Jesus lieb hatte, zum Beispiel bei der Fußmesse oder beim Abendmahl. Oder wie hier der andere Jünger. Oder am Ende der Jünger, der bezeugt. Also wir haben bereits in der Einleitung, sind wir einmal kurz darauf eingegangen, festgestellt, das ist die Weise, wie Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, wie er sich selbst nennt. Er spricht nicht von sich mit seinem Namen. Er sagt nicht: Hier, ich, Johannes, ich habe das hier und jenes gemacht. Er nennt sich einfach der andere Jünger. Der Jünger, den Jesus genannt. Der Jünger, der dies bezeugt. Und darauf kommt ihm an, dass er schon deutlich machen kann: Ich war dabei. Ich bin ein Augenzeuge gewesen. Das, was ich hier aufschreibe, das habe ich mit meinen Augen gesehen, das habe ich mit meinen Ohren gehört. Es ist absolut zuverlässig. Es ist gewiss. Und selbst da, wo er dieses Evangelium im hohen Alter geschrieben hat, das ist das letzte aller Evangelien, kann er bezeugen: Das, was ich hier aufschreibe, das ist wahr. In unserem Predigtext erfahren wir also, dass Johannes und Petrus die beiden einzigen Jünger sind, die sich aufmachen, um selbst nach der Gefangennahme im Garten Gethsemane, wo erstmal alle Jünger weggerannt sind, sie haben sich aufgemacht, um zu sehen, was mit Jesus geschieht. Petrus und Johannes. Der Anhörungsort war allerdings nicht für jedermann öffentlich. Die konnten nicht einfach so mitgehen. Das Ganze fand im Hof des Hohenpriesters statt, einem Gebäudekomplex mit einem großen Innenhof.
an den Türen standen Türsteher.
Es war sozusagen eine geschlossene Gesellschaft.
Doch in der Vorsehung Gottes war Johannes dem Hohepriester aus der Vergangenheit bekannt. Wir wissen nicht, wie ein Fischer aus Galiläa in Kontakt kam mit der Jerusalemer Oberschicht.
Da können wir nur spekulieren.
Doch diese frühere Bekanntschaft, die ermöglicht es Johannes, der selbst ein Jünger von Jesus war, hinter die Mauern, sozusagen hinter die Kulissen zu schauen. Und er sorgt auch dafür, dass Petrus mit in den Hof kommen kann, mit hineinschauen kann. In gewisser Weise ist das sinnbildlich für dieses ganze Geschehen. Ich habe mich gefragt, als ich diese Predigt vorbereitet habe und diesen Text wieder gelesen habe, ich habe mich gefragt, warum berichtet uns Johannes von dieser Anhörung vor Hannas? Warum berichtet er davon? Es ist eigentlich gar keine so große Wende in der Geschichte. Der Ausgang ist irgendwie, es bleibt so unvollendet. Ja, Hannas muss ihn einfach weiterschicken. Er hat scheinbar auch nicht das Ergebnis bekommen, was er suchte. Warum berichtet Johannes uns von dieser Anhörung vor Hannas? Und zwar diese Anhörung, die noch vor der eigentlich wichtigen Anhörung vor dem Hohepriester Kaiphas geschah, von der dann auch die anderen drei Evangelisten berichten. Warum ist es Johannes so wichtig, diese Begebenheit zu erzählen? Und dabei übrigens den eigentlichen Verhör unter Kaiphas dann auszulassen. Das kommt in Johannes Evangelium gar nicht vor. Er beschreibt nur diese Anhörung vor Hannas. Ich glaube, so wie Johannes den Petrus in diesen Innenhof brachte, so gewährt er auch uns, den Lesern seines Evangeliums, eine Einsicht in verborgene, in innere Verhältnisse, die nicht jeder sehen kann, die nicht für jeden zugänglich sind. Johannes kannte scheinbar so einige Leute der jüdischen Oberschicht, der jüdischen Aristokratie. Und dadurch weiß er, wer wirklich Einfluss hatte. Wer wirklich die Fäden in der Hand hatte. In unserem Predigtext geht es darum, wer hat denn wirklich den priesterlichen Einfluss? Wer hat das Sagen in den geistlichen Angelegenheiten? Wer hat hier die größere Wirkung? Die größere Prägung, den größeren Einfluss, die größere Autorität in leiblichen Dingen. Wer ist der wahre Hohepriester? Drei mögliche Kandidaten stellt uns Johannes vor. Erstens, Hannas, der intrigante Patriarch. Es ist sehr bemerkenswert, und wie gesagt, Johannes ist der Einzige, der vom Umstand berichtet. Nachdem die römischen Soldaten und die Diener der Juden, das ist der jüdischen Leiter, der jüdischen Priester, nachdem sie Jesus im Garten ergriffen haben, gefangen genommen haben, da bringen sie ihn zuerst zu Hannas. Jesus wurde gefangen genommen aufgrund einer theologischen Debatte. Also es ging hier um Religionsfragen, worüber sich die Pharisäer und die Priester sehr ärgern. Es ging um religiöse Angelegenheiten. Und für solche Fragen war der Hohe Rat zuständig. Der hieß Sanhedrin. 71 Älteste waren hier zusammen. Und der Hohe Rat hatte einen Vorsitzenden. Und das war der Hohepriester. Das war die jüdische Machtposition. Sie hatten Entscheidungen zu treffen, die höchsten Befugnisse, die ihnen die Römer ließen. Das Besondere ist, Hannas war nicht ganz zuständig. Hannas, er war zwar einmal Hohepriester gewesen, nämlich vom Jahr 6 bis 15 nach Christus,
Doch dann wurde er von dem römischen Statthalter Valerius Gratus abgesetzt.
Das haben sich die Römer einfach erlaubt, Ämter abzusetzen und einzusetzen, wie es ihnen passte.
Und sie setzten seinen Sohn ein für 2 Jahre. Und danach, zur Zeit unseres Textes, so um 30 nach Christus, da war dann der Schwiegersohn von Hannas, nämlich Kaiphas, Hochpriester. Wie kommt es also, dass dieser wichtige religiöse Gefangene, den der Hohe Rat schon seit längerem gefangen nehmen wollte, diesen Jesus von Nazareth, wie kommt es, dass er von den römischen Soldaten und den Dienern der Priester zuallererst zu Hannas gebracht wird, wenn er doch gar nicht mehr in der entsprechenden Position war? Ich glaube, genau darauf will Johannes hier eingehen. Hannas war eigentlich nur der Schwiegervater des hohen Priesters Kaiphas. Das nennt Johannes uns auch hier. Doch im Vers 19 nennt Johannes den Hannas selbst auch Hohepriester. In gewisser Weise war Hannas und Kaiphas Hohepriester. Denn im Alten Testament galt das Amt des Hohen Priesters auch lebensgemäß. Ja, da war nicht vorgesehen, dass irgendwie ein Römer das absetzen kann und wieder neu einsetzen kann. Nein, Aaron war auf Lebenszeit Hohepriester. Und genauso seine Söhne. Nur die Römer, sie nahmen sich halt das Recht raus und dachten, wir setzen den ein, der uns am meisten gesonnen ist oder wer uns am meisten bezahlt. Wie es ihnen halt nützlich ist. Für viele Juden blieb aber Hannas trotzdem der eigentliche Hohepriester, auch wenn Kaiphas das offizielle Amt innehatte. Für viele im Hohen Rat war eigentlich Hannas der mit der geistlichen Autorität. Und damit blieb Hannas praktisch derjenige, der die eigentliche Macht im Hohen Rat, im Sanhedrin hatte. Und das sehen wir daran, dass er hier den Vorzug erhält. Der Gefangene wird zuallererst zu ihm gebracht. Nicht zu Kaiphas. Er ist der hohe Priester de facto, also der tatsächliche, der praktische. Und zusätzlich scheint dieser Hannas diese Macht mit allen Mitteln zu bewahren. Er hat versucht, mit allen Mitteln, mit allen Instrumenten, die ihm zur Verfügung standen, seine Machtposition zu erhalten. 5 Söhne hatte Hannas. Alle 5 seiner Söhne waren Hohepriester. Und sein Schwiegersohn, derjenige, der seine Tochter geheiratet hat, Kaiphas, wurde auch Hohepriester. Hannas schaffte es, obwohl er von den Römern abgesetzt wurde, durch Intrige, durch geheime Ränke, durch Machtkämpfe, durch List, durch politische Einflussnahme, über Jahrzehnte hinaus jemanden aus seiner Familie in dem höchsten jüdischen Amt zu haben, sodass er hinter den Kulissen inoffiziell der eigentliche Machthaber war. So eine Art graue Eminenz. Er war ein mächtiger Patriarch, der im Hintergrund, im Verborgenen, allen Fäden in seiner Hand behielt. Johannes führt uns hinein in diese verborgenen religiös-politischen Verhältnisse. Ja, Hannas war vielleicht der mächtigste, der einflussreichste Mann in ganz Jerusalem. Er verstand es, sowohl das jüdische Volk als auch die Römer zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Paul Willerbeck, ein Experte der jüdischen Geschichte und Kultur, er schreibt über Hannas: Das Haus des Hannas stand bei den Zeitgenossen in keinem guten Ruf. Aber auch die übrigen hohen priesterlichen Familien erscheinen in keinem besseren Licht. Man warf der Priesteraristokratie ganz allgemein vor, dass sie sich durch Bestechung der römischen Machthaber das hohe priesterliche Amt erschlichen und durch List und Gewalt die gewöhnlichen Priester um ihre Bezüge brachten. Insbesondere bezichtigte man die Familie des Hannas der Intrige und Verleumdung, wie es scheint auch, dass sie durch unredlichen Handel Reichtümer zusammenzubringen suchten. Hannas war so etwas wie ein mächtiger Pate, ein skrupelloses Oberhaupt eines korrupten, intriganten jüdischen Establishments. Er war der eigentliche Chef der jüdischen Oberschicht. Und sogar die römischen Truppen, das muss man sich mal vorstellen, sogar die römischen Truppen, sie bringen Jesus wie selbstverständlich zuerst zu Hannas. Und das sagt viel über seine geheime Machtstelle voraus. Alle kuscheln vor ihm. Alle folgen seinem Wort. In unserem Predigtext finden wir auch einen Diener, der ziemlich übereifrig versucht, diesem Hannas zu schmeicheln. Er schlägt Jesus ins Gesicht. Antwortest du so dem Hohenpriester? In seinen Augen mussten alle Hannas mit allergrößtem Respekt behandeln. Kritik ist nicht erlaubt. Kritik ist nicht erlaubt. Fast wie bei der Mafia scheint hier ein Mittel der Respektverschaffung die Gewalt gewesen zu sein. Dieser Diener schlägt Jesus einfach so ins Gesicht. Im babylonischen Talmud, einem Art jüdischen Kommentar, werden einige der wichtigsten Familien der jüdischen Oberschicht genannt, die in der Zeit Jesu das Volk ausgenutzt haben. Und da heißt es dann nach einigen anderen Familien, wehe mir vor der Familie des Hanin, also das ist die Familie Hannas, wehe mir vor ihrem Gezischel. Sie selbst waren Hohepriester, ihre Söhne waren Schatzmeister, ihre Schwiegersöhne waren Tempelherren und ihre Diener schlugen das Volk mit Knüppeln. Also die Juden selbst haben erkannt, was für ein korruptes Verhältnis hier bestand gerade in der Familie von Hannas. Gezischel meint hier ihr Gerede, ihre Verleumdungen. Wir würden heute sagen Fake News. Mit ihren falschen Informationen, mit ihren Verleumdungen, mit ihren Lügen haben sie an politischer Macht gewonnen. Gezischel erinnert aber auch ganz bewusst an Schlangen. Ja, Schlangen, Zischel. Das Bild, das Hannas und seine Familie abgab, war das von betrügerischen, listigen Schlangen, die die politischen Verhältnisse gewissenlos zu ihrem Vorteil ausnutzten. Mit Lügen, mit Betrug, mit Gewalt. Sie waren Geschäftsleute und sie investierten in Religion. Dadurch konnten sie Macht gewinnen. Dadurch konnten sie Einfluss gewinnen. Diese politische Krise zu ihrem Nutzen beeinflussen, wie so geliebte Börsenmakler. Und darum war auch einer der Hauptgegner von Jesus Hannas. Jesus war dem Hannas ein absolutes Dorn im Auge, denn Jesus brachte Unruhe in die für Hannas so vorteilhaften Verhältnisse. Er klagte die religiösen Leiter an, dass sie Heuchler sind, dass sie ein falsches Spiel treiben, dass sie sich gar nicht wirklich um Gott und um sein Wort kümmern, sondern dass sie mit ihrem Leben dem Herrn nicht folgen, sondern das Volk ausnutzen, missbrauchen für ihre eigenen Zwecke und damit Gott verunehren. Jesus, er schaute hindurch, er kannte ihre Herzen und er prangerte es öffentlich an.
Und Hannas hier in diesem Prozess, ich glaube, er war einer der Hauptinitiatoren, dass Jesus gefangen genommen wird. Und darum wird Jesus zuallererst zu ihm gebracht. Und Hannas fragt Jesus zwei Dinge in Vers 19. Wie heißt es, der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Leben. Also offensichtlich geht es Hannas darum, wie viele Jünger hast du eigentlich? Wer sind sie? Was für eine Macht hast du? Wie groß ist deine Bewegung? Sind es genug Leute, um eine Bedrohung für die bestehenden politischen Einrichtungen zu sein? Sind deine Jünger eine Bedrohung für mich? Für meinen Wohlstand? Sind sie gewaltbereit? Und seine Lehre? Nun, vielleicht ging es ihm darum, ob er die Lehre Jesu als sektiererisch, als eine Irrlehre abtun kann. Ich denke, er wollte sicherlich Jesus nur irgendwie so verhören, dass Jesus etwas sagt, was Hannas dann mit seinem Gezischel gegen Jesus verwenden kann. Vermutlich wollte er aber auch wissen, verfolgt Jesus mit seinen Lehren auch politische Ambitionen? Will er mir meine Machtposition streitig machen, die ich mir über Jahrzehnte so eifrig mit allen Mitteln gefestigt habe? Was lehrte dieser Jesus? Steckt das Potenzial einer Verschwörung, einer gewaltsamen Rebellion in seinem Leben? Wie groß ist die Bedrohung wirklich, die von Jesus und seinen Jüngern ausgeht? Für Hannas, für sein fest und fein gesponnenes System der Machterhaltung. Nun, die Frage ist, ist Hannas derjenige mit dem größten Einfluss in geistlichen Belangen? Hier. Ist er der wahre Hohepriester im Land? Und vieles scheint dafür zu sprechen. Doch es gibt ja auch noch zweitens Kaiphas, der aufstrebende Zögling. Kaiphas, er war in diesem Jahr Hohepriester. Das betont Johannes. So, dass er scheinbar auch extra betonen muss. Also eigentlich war Kaiphas der Hohepriester in diesem Jahr. Rechtlich gesehen, offiziell trug er dieses ehrenvollste und höchste geistliche Amt. Und er war sehr lange Hohepriester. Von 18 bis 36 nach Christus. Das war schon für die damalige Zeit wirklich besonders. Und es zeigt, dass Kaiphas durchaus viel von seinem Schwiegervater gelernt hat. Er hat gelernt, wie kann ich in unsicheren, in unstabilen Zeiten meine Position sichern. Er hat verstanden, wie er im Amt bleiben kann, wie er die Situationen beeinflussen muss, um selbst nicht als Verlierer dazustehen. Und selbst wenn Hannas praktisch noch viel mehr Autorität hatte, so war Kaiphas trotzdem nicht nur eine Marionette, nicht nur eine Puppe von Hannas. Vielmehr, er war ein Zögling, ein Schüler seines Schwiegervaters. Er lernte, das Spiel der Macht zu spielen. Doch er dachte dabei nicht nur über das nach, was seine Position oder sein komfortables Leben in Gefahr bringen könnte. Er schaute ein bisschen darüber hinaus. Er hatte eine gewisse Voraussicht, eine Vorausschau. Und zwar, er sah sich verantwortlich auch für das jüdische Volk. Johannes erinnert uns hier noch einmal an einen Ausspruch von Kaiphas, den er kurz nach den Unruhen um die Totenauferweckung von Lazarus getan hat, gesprochen hat. Und zwar vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin. Da heißt es nämlich in Johannes 11, hier in Vers 14 heißt es, Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Diese Begebenheit finden wir in Johannes 11, Vers 47 bis 50. Ich lese es noch einmal vor. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch, Jesus, er tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, er sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkommt. Kaiphas, er beweist politische Berechnung. Er ist darum bemüht, sowohl seine eigene Position als auch die privilegierte Position seiner Gefährten des Hohen Rates zu sichern, aber auch das Volk zu bewahren und die Römer zu besänftigen, dass es nicht zu einem Krieg oder zu großen Unruhen kommt. Also er berechnet also, welches Opfer muss gebracht werden, um alles wieder ins Lot zu bringen, um alles wieder auszubalancieren. Welches Opfer muss gebracht werden? Er kommt zu dem Schluss, Jesus muss umgebracht werden. Sozusagen als notwendiges Übel, als eine Art Kollateralschaden, damit doch wieder Frieden und Ruhe einkehrt und das politische System so weiterlaufen kann wie bisher. Für sein Amt, für seinen Einfluss braucht er auch das Volk und das sieht er ein. Und das muss ruhig und sicher bleiben. Und darum muss Jesus aus dem Weg geräumt werden. Es ist besser, wenn er stirbt, als wenn die ganze Nation umkommt und er dadurch auch seine Macht verliert. Kaiphas ist und bleibt der offizielle Hohepriester. Und am Ende dieser Anhörung, da schickt Hannas Jesus weiter zu Kaiphas, so ein bisschen unvollendete Dinge, denn nur von Kaiphas kann die rechtliche Anklage kommen, damit dann Jesus den Römern ausgeliefert werden kann zur Strafe. Kaiphas ist es, der auch das Volk im Blick hat. Kaiphas ist es, der sich auch über notwendige Opfer Gedanken macht, um Frieden zu bewahren. Ist er vielleicht doch der wahre Hohepriester? Nun, eine dritte Person ist noch erwähnenswert. Jesus, der wahrhaftige Gottmensch. In dieser Situation stand Jesus die am wenigsten einflussreiche und mächtige Person zusammen. Er wurde von den Soldaten ergriffen, haben wir gelesen, gebunden und geführt. Er ist ein Gefangener. Er wird verhört. Er wird sogar ins Gesicht geschlagen. Doch auch hier gewährt uns Johannes einen tieferen Einblick in die wahren Zusammenhänge. In die wahren Verhältnisse. Ist euch aufgefallen, wer hier ganz wortwörtlich, wenn wir diesen Text lesen, wer hier wortwörtlich das Sagen hat in diesem Text? Wer ist es, der redet? Hannas fragt Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Doch Johannes erwähnt diese Frage nur in indirekter Rede. Kaiphas kommt persönlich gar nicht vor. Und auch der berühmte Prozess gegen Jesus vor Kaiphas wird bei Johannes fast vollständig übergangen. Es wird nur erwähnt, dass er auch bei Kaiphas war. An einen vergangenen Ausspruch wird auch wieder nur in indirekter Rede erinnert. Also Kaiphas war es, der gesagt hatte und so weiter. Doch da ist einer, der hat etwas zu sagen. Der spricht direkt. Jesus. Der Gefangene. Der Gebundene. Der Angeklagte. Jesus, er spricht direkt und er weiß Hannas zurecht. Er klagt den unverschämten Diener an.
Er spricht klar, er spricht direkt, er spricht mit absoluter Autorität.
Und besser hätte Johannes nicht zeigen können, wer hier größeren Einfluss hat. Schon sprachlich macht Johannes das hier deutlich.
Jesus antwortet dem Hannas auf seine beiden Fragen. In Bezug auf seine Lehre bezieht er sich auf die öffentliche Predigt. So ähnlich wie bei seiner Gefangennahme betont Jesus dreimal das Ich. Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts gelehrt. Natürlich hat Jesus auch so manches Mal seinen Jüngern etwas persönlich gelehrt. Aber das stand immer in Verbindung mit dem, was er auch öffentlich gepredigt hat. Die Bewegung von Jesus war niemals eine verschworene Geheimsekte. Alle wesentlichen Lehren Jesu waren öffentlich in ihrem Charakter. Kein Geheimnis nur für Eingeweihte, keine Verschwörungen, die nur von Ohr zu Ohr geflüstert werden durften. Das, was Jesus lehrte, das lehrte er öffentlich. Es sollten alle hören. Er lehrte auch seine Jünger wieder und wieder, damit sie verstanden, das, was er auch schon öffentlich gelehrt hat. Nämlich, wer er ist. Wer ist Jesus? Der Gesandte vom Vater. Wer ist Jesus? Er ist der gekommen ist, zu retten, zu suchen, was verloren ist. Und er lehrt von dieser einzigartigen Verbindung, ja, seiner Einheit mit Gott, dem Vater. Und er lehrte und predigte wieder und wieder, allein durch Vertrauen und Glauben an die vergebene Gnade Gottes können wir Gerechtigkeit finden. Niemals durch eigene Kraft. Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Im Verborgenen habe ich nichts geredet. Und auf der einen Seite macht Jesus deutlich, also das, was ich gelehrt habe, das konnte jeder im Tempel, in der Synagoge, auf der öffentlichen Straße hören. Du musst mich gar nicht fragen, was irgendwelche Geheimnisse meiner Lehre sind. Ich habe alles öffentlich gepredigt. Aber so wie Jesus hier betont, dieses Ich, die Öffentlichkeit, das klingt auch wie eine Anklage gegen Hannas, diesen geheimen Patriarchen, der im Verborgenen die politischen Hebel bewegt. Hannas, der heimlich zischelt, aber nicht öffentlich zeigt, was er tut. Der sich hier heimlich in einem Gebäudekomplex mit Türstehern berät und agiert, da wo eben nicht alle Juden zusammenkommen können. Jesus ist wahrhaftig. Jesus brauchte sich nicht zu verstecken, er brauchte sich nicht zu schämen für das, was er lehrte und das, was er tat. Hannas braucht nicht denken, dass Jesus so heimtückisch ist wie Hannas selbst. Seine Lehre, seine Ziele, seine Pläne sind offenbar, jeder kann sie hören. Jesus ist im Gegensatz zu Hannas wahrhaftig. Und noch etwas ist bedeutsam. Jesus spricht ja hier mit der religiösen Oberschicht, mit dem höchsten geistlichen Amt, mit solchen, die verantwortlich sind für die Reinhaltung der Lehre. Also der Hohepriester und der Hohe Rat, sie waren dafür verantwortlich zu entscheiden, wer für oder wer gegen das Gesetz handelt. Wer auf der Seite Gottes ist und wer gegen Gott handelt. Und mir scheint, dass Jesus mit seiner Verteidigung hier sogar auf einen Bibelvers aus dem Propheten Jesaja hinweist. Und dann zeigt Hannas, mein Handeln steht gegen deins. Und jetzt schau mal, wer auf der göttlichen Seite steht. In Jesaja 45, Vers 18 und 19, da heißt es: Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott. der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Nicht im Verborgenen habe ich geredet. Am Ort eines finsteren Landes. Ich sprach zu den Nachkommen Jakobs nicht, sucht mich vergeblich. Ich bin der Herr, der Gerechtigkeit redet, der Wahrheit verkündet. Nicht im Verborgenen habe ich geredet, spricht hier der einzig wahre Gott. Und Jesus betont auch vor Hannas, im Verborgenen habe ich nichts geredet. Wer ist hier auf der Seite Gottes? Wer ist hier der Mittler zwischen Mensch und Gott? Wer ist hier der Wahrhaftige? Auf die Frage nach seinen Jüngern gibt Jesus wiederum eine weise Antwort. Erzähl nicht seine Jünger auch mit Namen. Ja, also er sagt nicht, hier, da haben wir den Jakobus und den Johannes und den Petrus. Ne? Er nimmt sie in Schutz. Wie schon im Garten. Er sorgt dafür, dass sie nicht in diesen Prozess mit hineingezogen werden. Doch er antwortet, Vers 21, was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe, siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Wie schon gesagt, ich glaube, Hannas wollte eine Aussage über Jesu Lehre herauslocken, die er dann gegen Jesus verwenden kann. Und auf der einen Seite macht Jesus Hannas hier auf einen Verfahrensfehler aufmerksam. In jeder zivilisierten Rechtsprechung ist vorgesehen, dass im Gericht zuerst die Zeugen gehört werden, bevor der Angeklagte befragt wird. Ja, das ist die Art und Weise, wie man vorgeht, wenn man wirklich nach der Wahrheit sucht. Doch ich glaube, es geht Jesus hier nicht so allein um die richtige Prozessreihenfolge, sondern er zeigt in seiner Antwort vielmehr auf, jeder, der mich gehört hat, kann mir bezeugen, dass mein Reden an den Wirkung auf ihn hat. Jeder, der die Wahrheit annimmt, der ist mein Jünger. Es geht nicht um Manipulation. Es geht nicht um Korruption. Es geht hier um die Wirkung des Wortes Jesu. Und selbst solche, die es nicht annehmen wollten, die müssen doch bezeugen, die Worte Jesu haben sie nicht losgelassen. In Johannes 7, da schicken die Hohenpriester Tempeldiener los, um Jesus gefangen zu nehmen. Also wie gesagt, das hatten die schon seit einiger Zeit vorgehabt. Und dann heißt es in Johannes 7, Vers 45, es kamen nun die Diener zu den Hohenpriestern und Pharisäern und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Jeder, der Jesus hörte, er merkte, sein Reden hat einen Einfluss auf mich. Sein Reden hat eine geistliche Kraft. Diejenigen, die Jesu Wort hören, werden von der Lehre selbst von der Wahrheit beeinflusst. Konfrontiert mit der Wahrheit Gottes. Und es gibt viele, die haben Jesu Wort gehört, haben sich diese Lehre gemerkt und können persönlich bezeugen, wer Jesus ist und was er in ihr Leben persönlich hineingesprochen hat. Wie sich ihr ganzes Leben verändert hat. Nun, das sind Jesu Jünger. Frag doch alle. Geh doch hinaus und frag, was für eine Wirkung meine Worte haben. Nicht Hannas Worte, sondern Jesu Worte haben lebensverändernde Kraft. Und außerdem übernimmt Jesus sogar die Rolle, den Diener von Hannas zurechtzuweisen, was eigentlich Hannas Aufgabe gewesen wäre. Als Petrus mit dem Schwert auf den Knecht des hohen Priesters einschlug, auf Malchus und ihm das Ohr abhieb, da wies Jesus den Petrus hart zurecht, weil Petrus sein Jünger war. Hier bei dieser Ohrfeige, da wäre es die Aufgabe gewesen, von Hannas seinen übereifrigen Knecht zurechtzuweisen. Aber es ist wieder Jesus, der diesen Diener mit Autorität zurechtweist, weil er Hannas Schweigen nicht für Gerechtigkeit sorgt. Jesus ist hier in diesem Geschehen der Einzige, der wahrhaftig redet, der nicht im Verborgenen seine Macht erhält, sondern öffentlich lehrt, was er zu sagen hat. Jesus ist hier der Einzige, der wirklich etwas zu sagen hat, der wirklich geistliche Autorität und Kraft hat. Jesus ist der Einzige, dessen Worte lebensverändernde Kraft haben, nicht durch Korruption, nicht durch Geld, nicht durch manipulativen Einfluss, nicht durch Verleumdung und Gezischel, sondern durch Kraft der Wahrheit. Und Jesus ist derjenige, der für Gerechtigkeit sorgt. Obwohl Hannas sich hier als Richter ausgibt. Und schließlich ist Jesus derjenige, der gerade hier durch seine freiwillige Gefangennahme sein höchstes priesterliches Amt ausführt. Er gibt sich selbst als ein Opfer für das Volk. Nach dem Ausspruch von Kaiphas in Johannes 11, an den Johannes auch hier in unserem Predigtext erinnert, da kommentierte der Evangelist selbst, Vers 51, dies aber sagte Kaiphas nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt. Wer ist also der wahre Hohepriester? Hannas, der intrigante Patriarch? Kaiphas, der aufstrebende Zögling? Nein. Diese haben sich eine weltliche Macht durch ihr Amt an sich gerissen. Diese priesterliche, geistliche Kraft der Vermittlung zwischen Gott und Mensch, diese Kraft geht allein von Jesus aus, dem wahrhaftigen Gott-Mensch, der Gerechtigkeit redet und Wahrheit verkündet, der sein Leben opfert als Bezahlung für Sünden und nicht jemand anderen als Kollateralschaden in die Bresche wirft. Nein, er selbst opfert sein Leben als ein wahrer Hohepriester vor dem lebendigen Gott, damit die zerstreuten Kinder Gottes wieder zu einem Volk vereint werden, in Frieden mit dem lebendigen Gott leben können. Vertraue dich ganz dem wahren Hohepriester. Ich glaube, dass wir Johannes uns hier zeigen. Vertraue dich ganz dem wahren Hohepriester. Auch heute gibt es so viele, die sich als Mittler, als höchste Priester ausgeben. Einer von ihnen sitzt auf Marmor im Herzen Roms. Doch wir haben einen Hohepriester, der allein Macht hat zu reden. Es gibt so viele, die geistlich oder politisch Dinge vermischen, die scheinbar so großen Einfluss haben, die es geschafft haben, solch eine Herrschaft aufzubauen. Doch ist dem Jesus erst kein korrupter, habgieriger, machtbesessener Geschäftsmann. Er ist ein wahrer Hohepriester. Ein Hohepriester, der barmherzig ist. Es ist fast zynisch, fast ironisch, Hannas heißt barmherzig gnädig. Jesus ist der wahre Hohepriester, der Mitleid haben kann, der barmherzig ist. In Hebräer 4 werden wir aufgerufen, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus,
dem Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, wie es so viele hohe Priester waren, die nur an ihre Macht dachten. Nein, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus ist der wahre Hochpriester. Jesus gehörte nicht zu dieser unantastbaren, abgehobenen Jerusalemer Elite, der es nur um ihre Macht, um ihren Einfluss ging. Jesus zählte zu den Niedrigsten, zu den Verachteten. Er wurde versucht. Er musste vieles erleiden. Und gerade darum können wir ihm völlig vertrauen. Er ist ein Mann des Volkes, wenn man so will. Er gibt sich für das Volk. Er ist wahrhaftig. Kein verlorener Politiker. Kein intriganter Patriarch. Er bringt uns, darum geht es ihm, er bringt uns zum Thron der Gnade aus Barmherzigkeit, aus Mitleid. Vertraue dich ihm an. Bekenne deine Sünden. Glaube an sein einmaliges Opfer, das ausreicht, das er gebracht hat, und immer starb am Kreuz für Sünder wie du und ich. Er hat Kraft, er hat Macht zu vermitteln zwischen Gott und Menschen. Und noch etwas, was uns dieser Text lehrt, enthalte dich der geheimen Machenschaften. In dieser Welt gibt es tatsächlich viele Menschen, die es geschafft haben, durch Geld oder durch Beziehungen einen großen Machteinfluss aufzubauen. Und im Geheimen, im Verborgenen ziehen sie die Fäden. Sie manipulieren, sie betrügen, sie sorgen dafür, dass ihre Leute in wichtige Positionen kommen. Sie haben scheinbar ein gutes Leben. Sie sind die Gewinner des Systems. Die Nutznießer der politischen Einrichtungen. Doch genauso wie Johannes uns hier in seinem Evangelium hinter die Kulissen führt, wissen wir, Gott schaut hinter die Kulissen. Und eines Tages wird alles offenbar. Solche, die durch Listen, durch Intrigen, durch Ränke ihren Vorteil finden, sie werden eins dafür zahlen müssen. Salomo, er schreibt in Sprüche 12, Vers 2, der Gute erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn, aber den Ränkeschmied spricht er schuld. Ein Ränkeschmied ist jemand, der durch Intrige, durch Manipulation sein eigenes Glück schmiedet, seine eigene Herrschaft aufbaut. Gott spricht ihn schuld. Selbst wenn hier in dieser Welt scheinbar niemand etwas davon mitbekommt, alles im Verborgenen bleibt. Und auch Paulus, er war selbst ein mächtiger Pharisäer, ein aufstrebender Stern in der jüdischen Oberschicht. Und er wurde so von der Wahrheit des Wortes Jesus getroffen, dass sich sein Leben veränderte. Und er schreibt in Korinther, in 2. Korinther 4, darüber, da wir jetzt den Dienst haben, weil wir Erbarmen gefunden haben. Und er meint Erbarmen von diesem hohen Priester Jesus Christus. Darum ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Und wir wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor. Halte dich der geheimen Machenschaften. Lass uns wahrhaftig leben und nicht versuchen, irgendwie so im Zwielicht, im Halbdunkeln unsere Lebensqualität zu verbessern. Wir wollen im Licht wandeln, wie Gott im Licht wandelt. und ein letztes Zeuge öffentlich von Christus. Jesus sagt, diejenigen, die ihn gehört haben, die wissen, was er sagt. Und sie können es bezeugen. Das sagt Jesus hier zu Hannas. Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Stell dir mal vor, dein Nachbar kommt heute Abend zu dir. Er klingelt und fragt dich, mein lieber Nachbar, ich habe gesehen, du warst heute, am Sonntag, heute Morgen, warst du in den feinen Sachen unterwegs. Kann es sein, dass du Christ bist? Warst du im Gottesdienst? Kannst du mir sagen, was diese Lehre von diesem Jesus ist? Hättest du eine Antwort? Weißt du, was Jesus gesagt hat? Kannst du bezeugen, was Jesus gesagt hat? Bist du bereit, Antwort zu geben? Kennst du die Lehre Jesu? Und kannst du bezeugen, was für eine kräftige Wirkung diese Wahrheit seines Wortes in deinem Leben gehabt hat? Kannst du bezeugen, warum er dein wahrer hoher Priester ist? Das ist unsere Aufgabe. Öffentlich Antwort zu geben, wenn es jemand fragt. Zu bezeugen, wer Christus ist und was er lehrt. Diese Wahrheit von Sünde und Vergebung, von dem Elend des Menschen und der gnädigen Erlösung. Und auch als Gemeinde, wir wollen öffentlich zeugen. Es gibt so viele geheime Sekten, irgendwelche geheimen Bünde oder religiöse Gemeinschaften, die Einfluss haben, indem sie etwas verheimlichen, indem sie sich völlig abschotten. Niemand darf wissen, was in ihren Mauern geschieht. Unsere Lehre ist nicht verborgen. Als Gemeinde, wir stellen die Predigten öffentlich ins Internet. Das sollen wir alle hören. Wir haben eines der ausführlichsten Glaubensbekenntnisse. Warum? Jeder darf forschen und darf genau wissen, was wir glauben. Wir wollen daraus kein Geheimnis machen. Wir wollen es auch nicht dafür schämen. Da ist nichts geheim. Da ist nichts nur für einen verschworenen geheimen Kreis. Nein, unser Gottesdienst ist öffentlich. Alle Gäste sind herzlich willkommen. Und warum? Wir haben das eine Ziel. Wir wollen, dass die Lehre Jesu, unseres Hohenpriesters, bekannt gemacht wird. Und dass noch viele die Möglichkeit haben, zu hören und dann zu bezeugen, was für einen Einfluss dieser wahre Hohepriester durch sein Wort auf unser Leben hat. Liebe Gemeinde, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Christus ist der Sohn Gottes. Unser wahrer, barmherziger Hohepriester, er hat sein eigenes Leben gegeben, damit wir gerecht gesprochen werden können. Und er hat sein Leben gegeben, damit auch alle verstreuten Kinder Gottes in eins zusammengeführt werden können. Und wir wollen Christus öffentlich bezeugen, dass, wenn es sein Wille ist, er auch die öffentliche Predigt, unser öffentliches Zeugnis gebraucht, um in seiner Kraft, in seiner Gnade, verstreute Kinder hier an diesem Ort in eins zusammenzuführen. Er starb, damit wir leben. Wir wollen ihm dafür danken.